Die Kirche braucht Leitung, ist das Thema von heute. Und wenn der Joshua so den Rembrandt vorgestellt hat und den Hauptmann und den Leutnant, im Militär ist Leitung ganz einfach. Da kannst du befehlen, also wenn du genug Winkel oder Balken hast auf dem Tönü. Und dann machen die anderen das, was du sagst. Leitung ist aber auch in der Kirche lässig. Ist wirklich cool, weil da hat man auch echt etwas zu sagen. Wir wollen miteinander den biblischen Beleg schauen für Leitung und fangen mit einer Stelle aus dem Hebräerbrief raus an. Und das untermauert meine Aussage, Leitung in der Kirche ist cool. Da heisst es nämlich, und jetzt gut zuhören: Gehorcht den Leitern eurer Gemeinde und tut, was sie sagen. Ist doch lässig, oder? Es ist ihre Aufgabe, über eure Seelen zu wachen, und sie wissen, dass sie Gott Rechenschaft geben müssen. Achtet darauf, dass sie dies mit Freuden und ohne Sorgen tun können, denn das wäre sonst für euch sicher nicht gut. Ja, was soll ich da noch ergänzen? Alles Wesentliche ist gesagt. Klar, die Leitung muss Rechenschaft ablegen für das, was und wie wir Leitung wahrnehmen, aber unterm Strich ist es eine recht coole Aufgabe. Und habt ihr das auch gelesen oder gehört? Ihr als Gemeinde seid verantwortlich dafür, dass wir unsere Aufgabe mit Freude und ohne Sorgen machen können. Ich sehe den einen und anderen schmunzeln. Das heisst wahrscheinlich, ich tue es interpretieren, sind folgsam, stellen keine unangenehmen Fragen oder Anträge für die Gemeindeversammlung, übernehmen Aufgaben, wenn ihr angefragt werdet und so weiter. Und wenn ihr das nicht macht, ist das nicht gut für euch, steht in dem Text. Was auch immer das bedeutet tut. Also, so viel mal als Einstieg und als Beispiel dafür, dass man Bibelstellen nicht aus dem Kontext herausreissen sollte. Aber ich werde den mal so stehen lassen und jetzt bewusst auch ein Gegenstück dazu bringen. Und zwar Leiter und ihr Anforderungsprofil. Was ist denn so ein bisschen das Anforderungsprofil an die Leiter? Vielleicht denkst du jetzt, ja, das ist lässig, was ich vorher gelesen habe. Das ist eine tolle Position, die mir liegt. Da kannst du Chef sein, die anderen müssen dir folgen. Wenn das deine Gedanken sind, dann darfst du gerne dein Bewerbungsschreiben uns zukommen lassen, unter der Berücksichtigung vom Text, den wir jetzt miteinander werden lesen. Aus dem Titus Brief im ersten Kapitel lese ich uns Verse 6 bis 9. Da ist die Rede von Ältesten, ist die Leitung gemeint, von der Kirche, von der Gemeinde. Ein Ältester soll wegen seiner vorbildlichen Lebensführung allgemein geschätzt sein. Er soll seiner Frau treu sein und seine Kinder sollen gläubig sein und nicht als wild oder rebellisch gelten. Ein Ältester soll ein tadelloses Leben führen, denn er ist ein Hausverwalter Gottes. Er darf nicht überheblich oder jähzornig sein und weder ein Trinker noch ein gewalttätiger oder geldgieriger Mensch. Er soll Gastfreundschaft üben und alles Gute lieben, besonnen und gerecht sein. Sein Leben soll Gott gefallen und maßvoll sein. Er soll an dem Wort der Botschaft festhalten, das vertrauenswürdig ist, denn nur dann wird er auch imstande sein, andere durch die rechte Lehre zu ermutigen und denen, die sich ihr gegenüber ablehnend verhalten, zu zeigen, dass sie im Unrecht sind. Das ist doch ein bisschen das kleine Anforderungsprofil an die Leiter oder an die Leitung. Und wer nach diesen Zielen seinen Lebenslauf immer noch möchte einreichen, der hat sicher ein gutes Selbstvertrauen. Ich denke, dass gerade die zwei Positionen oder die zwei Texte so ein bisschen wahrscheinlich Eckpositionen darstellen. Sie zeigen die Spannweite auf, die die Leitung einer Kirche beinhaltet tut. So schön und ehrenvoll die Aufgabe ist, so herausfordernd und verantwortungsvoll ist sie auf der anderen Seite. Dass eine Kirche Leitung braucht, wird wahrscheinlich nicht gross in Frage gestellt. Doch was ist denn konkret die Aufgabe von einer Leitung? Die Leiter und ihre Aufgabe, der nächste Titel respektive Übertitel, und ich möchte anhand von verschiedenen Punkten jetzt mit euch durchgehen, was denn die Aufgabe der Leitung ist. Schreibt euch das ganz gut auf und messet uns als Leitung an diesen Punkten. oder betet an diesen Punkten für euch. Ihr könnt noch wählen. Ich möchte mit euch eine weitere Stelle anschauen, und zwar aus dem 1. Petrusbrief. Dort steht im 5. Kapitel, gerade am Anfang, stehen folgende Worte. Die Gemeindeältesten unter euch ermutige ich. Sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Hütet sie gern und nicht widerwillig, sondern wie es Gott will. Kümmert euch nicht um sie, um euch Vorteile zu verschaffen, sondern weil ihr Gott gerne dienen wollt. Dabei sollt ihr die Menschen, die eurer Leitung unterstellt sind, nicht bevormunden, sondern sie durch euer gutes Beispiel leiten. Und wenn der oberste Hirte wiederkommt, werdet ihr mit seiner unbegrenzten Herrlichkeit belohnt werden. Dass wir als Kirche von Jesus mit einer Herde und Schafe verglichen werden, soll jetzt an diesem Punkt sicher nicht als Beleidigung verstehen werden. Dazu vielleicht eine kleine Geschichte. Es hat einmal einen Buchhändler gegeben, der hat einen spöttischen Spruch in seinem Schaufenster drinnen stehen gehabt, der geheissen hat, Christen sind Schaf, das sagen sie selber. Ein cleverer Passant ist vor dem Schild stehen geblieben, hat das gelesen, kurz darüber nachgedacht und ist nachher in den Buchladen reingegangen und hat darauf reagiert, hat das Gespräch gesucht und hat gesagt, ja, das stimmt, was da im Schaufenster steht. Christen sind Schaf. Aber nicht nur Christen, sondern wir alle sind wie Schaf. Nur Christen sind die, die nicht ziellos umeinandieren, sondern eine Herde zu einer Herde mit einem Hirt dazugehören tun. Ja, und der oberste Hirt, der ist Jesus Christus. Der, der von sich selber sagt, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirt, so berichtet es im Johannesevangelium 10, hat sein Leben lassen für seine Schafe. Jesus ist der Eigentümer von dieser Herde. Und jeder, der ihm glaubt und ihm nachfolgt, ist ihm heilig und wertvoll. Er hat für uns gezahlt mit seinem kostbaren Leben. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium, das wir auch weitergeben wollen. Das wollen wir als Gemeinde weitergeben. Und das ist unter anderem genau das, unser Auftrag auch als Leitung, als Kirchenleitung, dass wir das immer wieder vor Augen haben und dass wir das gegen raus tragen können. Jesus ist der oberste Hirt und gleichzeitig hat Jesus jetzt Menschen als Hirte eingesetzt, als Leiter der Gemeinde. Was ist die Aufgabe der Leitung? Weidet die Herde von Gott und tünt gut auf sie Acht haben. Ihr Leiter sollt euch um sie kümmern, um die Gemeinde kümmern, sie hüten, sie führen und sie pflegen. Mit einer gesunden Lehre ernähren, das heisst aus der Bibel heraus predigen, aus der Bibel heraus lehren, mit Gebet und Seelsorge begleiten, ermutigen, ermahnen und trösten. Schauen, dass die Gläubigen zusammenwachsen und zusammen wachsen tun. Das tut gut und ist eine schöne Verantwortung. Und es spielt auch eine Rolle, in welcher Haltung und mit welchem Motiv, mit welcher Einstellung die Leitung Gemeinde führen tut. Es heisst da in der Haltung nicht, dass sie gezwungen sind, sondern dass sie es gern machen, bereitwillig, so wie Gott es möchte. Die Leiter sollen nicht auf Gewinn oder auf Anerkennung ausgerichtet sein, sondern vom Herzensgrund hingebungsvoll, sich verschenkend für die Gemeinde. Leiter sollen wissen, dass Jesus persönlich sie mit Ehr und Würde wird krönen, so heisst es im Vers 4. Eine Leitung ist nicht besitzergreifend, sie ist nicht manipulierend oder über die Gemeinde herrschend, sondern sie sind Vorbilder für die Gläubigen und der Glaube von einem Leiter soll spürbar, echt und authentisch sein. Eine Gemeinde, die Gottes Hoffnung für die Welt ist, wird durch sich verschenkende Leiter geführt. Genau das ist die Verantwortung und die Aufgabe von einer Leitung. Und wenn vielleicht am Anfang der Predigt der Eindruck entstanden ist, Die Leitung hat viel mit Macht und Autorität zu tun, ist ein richtig machtvolles Gremium. Dann möchte ich hier den nächsten Punkt einführen. Ich habe gesagt, Leitung ist eine sich verschenkende Leitung und der nächste Punkt beschreibt eine dienende Leitung. Das ist die Haltung, das ist die Gesinnung, mit der Gemeinde geleitet werden soll. Hier ein Text aus dem Markus-Evangelium, Markus Kapitel 10, möchte ich auch mit euch geschwind anschauen. Vers 42 bis 45. Da heisst es: Ihr habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige und Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch sollte es anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Wenn wir diesen Versen folgen, dann gibt es zwei Arten von Leitungspersönlichkeiten. Die erste sehen sich als Leiter, wo Macht und Autorität anvertraut ist. Und die zweite sehen sich vor allem als Diener, wo aus dieser dienenden Position heraus die ihnen anvertrauten Menschen möchten weiterbringen. Während der Diener seine Aufgabe in erster Linie als ein Dienst versteht, wie es ganz viele Dienste in der Gemeinde gibt, und er möchte die Leute weiterbringen, ist der autoritäre Leiter vor allem auf Macht und materiellen Reichtum aus. Die beiden Arten zu leiten sind deutlich voneinander zu unterscheiden. Und daraus können wir schliessen, dass die Leitung, wie sie die Bibel versteht, eben eine dienende Leitung ist. Und es mag nicht erstaunen, dass, wenn wir das Leben von Jesus anschauen, er genau den dienenden Ansatz von Leiterschaft selber vorgelebt hat. Und damit soll jeder geistliche Leiter die dienende Haltung haben und anstreben. Möglicherweise ist nicht jeder dienende Leiter auch ein geistlicher Leiter. Aber jeder geistliche Leiter soll ein dienender Leiter sein. So ein dienender Ansatz meint jetzt aber nicht, dass eine Leitung keine Macht soll oder darf ausüben. Macht ist nämlich per se nichts Schlechtes. Im Gegenteil, sie ist von Gott gegeben und stellt gleichzeitig eine Verantwortung vor Gott und den Menschen dar. Macht ist nicht ein anstrebendes Ziel an sich, sondern vielmehr ein Mittel zum Zweck und nicht ein Selbstzweck. Also die Leitung, wenn sie ihre Aufgabe gut macht, dann ist sie dienende Leitung. Leitung hat also keinen Selbstzweck, sondern hat eine grössere Aufgabe in sich vor Augen. Der Professor Dr. Michael Herbst, ein geschätzter und anerkannter Theologe im deutschsprachigen Raum, schreibt dazu Folgendes: Damit beides nicht auseinanderbricht, das Handeln Gottes und das Handeln der Menschen, gehört es zu den vornehmsten Aufgaben von geistlicher Leitung, die Verbindung zu Gott und den Menschen zu halten und zu fördern. Ich finde das einen schönen Satz. Ich lese ihn euch gerade nochmal. Damit beides nicht auseinanderbricht, das Handeln Gottes und das Handeln der Menschen, gehört es zu den vornehmsten Aufgaben von geistlicher Leitung, die Verbindung zu Gott und zu den Menschen zu halten und zu fördern. Das primäre Ziel von einer Gemeindeleitung soll und muss es sein, Gott und Menschen, egal ob jetzt innerhalb der Kirche oder außerhalb der Kirche, miteinander in Verbindung zu bringen. Sie in der Beziehung zu fördern, damit sie selber wieder zu multiplizierenden Jünger werden. Das Ziel eines geistlichen Leiter ist es, Menschen so wie sich selber in der Begegnung mit Gott zu führen und für die Menschen, die Gott noch nicht kennen, eine erste Begegnung mit Gott zu ermöglichen. Das ist die geistliche Leitung. Und die Leitung handelt nicht aus sich selber heraus, sondern aus dem Hören auf Gottes Wort und auf die Führung und auf die Eindrücke vom Heiligen Geist. Darum bedeutet Leitung auch anhören. Es ist eine hörende Leitung. Ich möchte das anhand von einem Bibeltext wieder festmachen, exemplarisch. Dazu nehmen wir die zweite Missionsreise von Paulus. Wir spulen ein bisschen hinterher von Markus in die Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, Kapitel 16. Und schauen, wie er dort geführt wird, wie er dort hören tut. Der Paulus ist mit seinem Team zur zweiten Missionsreise aufgebrochen. Er ist mit dem Silas und dem Timotheus unterwegs, nachdem er sich mit seinem langjährigen Weggefährten Barnabas heftig zerstritten hat. Auch das gibt es in der Kirche. Also so ist der Paulus, der Timotheus und der Silas unterwegs durch Syrien, die heutige Türkei. Ich habe da noch ein Bild mitgenommen. Sie sind da oben, sind sie unterwegs. Miteinander. Sie besuchen Gemeinden und stärken die Christen vor Ort im Glauben. Und dann beschreibt uns die Apostelgeschichte folgende Szene. Ab dem Vers 6 heißt es: Danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Asien ist so ein bisschen da. Und sie sind auf dem Weg. Eigentlich wollten sie den Abstecher da oben tun. Ephesus ist ein Ziel. Aber der Heilige Geist sagt, nicht, gibt es nicht. Als sie dann ins Grenzgebiet von Mysien gelangten, wollten sie weiter in die Provinz Bithynien. Also sie sind da reingekommen, Mysien, und haben dann da über wollen. Bithynien. Und was passiert? Doch auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Also zogen sie nach Mysien durch in die Stadt Troas. Die liegt da, wisst ihr was? Ich habe eigentlich noch eine grössere Karte. Da, genau. Sie sind da unterwegs, haben den Abstecher machen, hat es nicht gegangen, dann hat es den Abstecher machen, ist auch nicht gegangen. Und schlussendlich sind sie nachher da in Troas gelandet. In der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenlands, da oben, der ihn bat, komm herüber und hilf uns. Da beschlossen wir sofort nach Mazedonien abzureisen. Wir waren sicher, dass Gott uns rief, um dort seine Botschaft zu verkünden. Der Paulus und sein Team sind also auf Reise. Sie durchqueren die Landschaften mit seltsamen Namen, Mysien, Galatien, Bithynien und so weiter. Und sie haben einen Plan. Der Plan ist für den Paulus typisch. Er will immer in die grossen Städte, in dem Fall eben als erstes da nach Ephesus im asiatischen Raum. Der Plan A ist nach Süden, Provinz Asien, auf Ephesus. Der Plan A scheitert. Es heisst, sie versuchen es, doch der Heilige Geist hat es ihnen verwehrt. Stopp, da geht es nicht weiter. Paulus, ein guter Strateg, hat natürlich einen Plan B parat. Wenn also nicht nach Süden, dann eben nach Norden und dann rechts abbiegen. Da gibt es auch wichtige Orte und christliche Gemeinden. Reisen wir eben nach Bithynien. Das war eine römische Provinz im Norden. Doch auch das klappt nicht. Sie versuchen es, doch der Heilige Geist sagt, nicht, stopp, nicht dort durch. Was jetzt, lieber Paulus? Und so gehen sie weiter geradeaus und biegen dann halt doch wieder links ab und schlussendlich landen sie eben in dem Troas, einer Hafenstadt. Das war aber nie ihr Plan gewesen. Es ist ihnen glasklar, dass Gott selber ihnen immer wieder Stopp gesagt hat, immer wieder den Weg verwehrt hat, ihre Pläne durchkreuzt hat. Jetzt muss man immer ein bisschen aufpassen und den Bogen bei so Geschichten oder so Begebenheiten nicht überspannen. So klare Stop-and-Go-Geschichten gibt es in der Bibel nicht allzu oft. Die kommen nicht allzu oft in dieser Klarheit auch vor. Aber in dieser Situation war das himmlische Navi ganz sensibel eingestellt gewesen. Der Paulus und sein Team haben das Reden vom Heiligen Geist wahrgenommen. Er rief mehrfach, kehret um. Und es lag kein Zweifel offen. Und das passiert ab und zu. Nicht immer, aber offenbar dann, wenn es darauf ankommt. Und darin steht nichts, dass der Paulus kritisiert worden wäre für seine Pläne. Doch er muss damit leben, dass seine Pläne scheitern oder dass Gott seine Pläne durchkreuzt. Aber als Leitung sollen, müssen und dürfen wir Pläne schmieden. Doch wir müssen auch ab und zu damit leben, dass Gott selber andere Pläne mit der Gemeinde vorhat. Und genau darum ist es wichtig, dass wir als Leitung Gottes Wille und Ratschluss suchen und erfragen, damit wir nicht viele so Situationen erleben müssen, sondern dass wir das tun können, was Gottes Geist uns gesagt hat. Und darum ist es auch wichtig, dass wir uns für das Zeit nehmen, dass wir uns Zeit nehmen, zum Bibel studieren, zum miteinander beten, damit genau die geistliche Leitung das auf Gottes Geist und sein Wort losende Leitung auch wahrnehmen können. Leitung ist eine hörende Leitung. Als Leitung sollen und möchten wir die Aufgaben und Werke tun, die Gott für uns vorbereitet hat. Wir wollen nicht unsere eigenen Ego-Träume verwirklichen. Und manchmal braucht Gott eben die Hammer-Methode, um uns auf eine nächste Aufgabe vorzubereiten oder zu sensibilisieren. Und genau dazu setzt er seine Leute manchmal ein Stoppschild vor die Nase. Er stellt die Ampel auf Rot. Und er tut das, weil irgendwie in seinem Missionsgebiet Menschen warten, Menschen, die noch nicht versorgt sind mit seinem Evangelium, mit seiner Liebe, mit seiner Gnade. Und dann macht er sich bemerkbar, so dass man es sehen oder spüren, unmissverständlich. Und dann sagt er, jetzt hast du es begriffen, jetzt kannst du weitergehen. Weitergehen auf der Spur von Gott. Der gleiche Geist ist übrigens auch, durch den die Leiter auch erst eingesetzt und befähigt werden. In der Apostelgeschichte 20 lesen wir, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Also die Leitung ist auch eine eingesetzte Leitung und eine begabte Leitung vom Heiligen Geist. Und darum wend und sollt und tun wir auf den Geist hören. Es ist Gottes Geist, der die Leiter zu dieser Aufgabe einsetzt und entsprechend begabt und befähigt. Ein Wort, das in der Bibel für Leitung gebraucht wird, ist das griechische Kybernesis, was die Aufgabe von einem Stürmer auf einem Schiff beschreibt. So war es zur damaligen Zeit normal, dass der Kapitän von einem Schiff gleichzeitig auch der Stürmer war. Und auf die Leitung und Gemeinde bezogen kann daraus folgendes Bild abgeleitet werden. Ein Schiff symbolisiert Gemeinde. Und der Stürmer ist mit der geistlichen Leitung vergleichbar. Die Karte, die sie zur Grundlage haben, die sie durchfahren sollen, symbolisiert die Bibel. Und der Heilige Geist ist wie der Kompass, der immer auf Norden weist und immer wieder auf Jesus Christus, der Herr und Hirte der Gemeinde. Der Umgang mit diesen verschiedenen Instrumenten, Karte, Steuerruder, Fernrohr, Nadeln und Kompass, der muss vom Stürmer gelernt und praktisch durchgeführt werden. Der Stürmer trägt Verantwortung dafür. Leitung steuert. Der nächste Punkt, der Leitung ist immer auch eine Teamaufgabe. Die Entscheidung im Neuen Testament, die Entscheidungen im Neuen Testament werden oftmals im Team getroffen. Einerseits im menschlichen Team, im Miteinander, mit anderen, aber auch im Team mit dem Heiligen Geist. Und die menschliche Seite sehen wir auch in der Apostelgeschichte 6. Wir haben das schon da und dort angeschaut, die ersten 7 Verse. Da werden zum einen die Zusammenarbeit der Ältesten beschrieben, und zum anderen geht es darum, dass das Team mit Diakonen erweitert wird, sodass jeder die ihm zudenkte Aufgabe, den Dienst, kann tun. Und bei diesen Dienst geht es nicht um eine Wertung, das eine ist besser oder das andere weniger wert, sondern es geht einfach darum, dass du das tust, was Gott, wo Gott dich begabt hat und befähigt hat. Dass die Teamarbeit jedoch nicht in sich, sondern von Gottes Geist geleitet und begleitet ist, wird auch in der Apostelgeschichte 15 beschrieben. Dass das so eine Teamarbeit ist, und ich finde den Beschrieb so lässig, wie das da formuliert wird. Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzuerlegen als nur diese notwendigen Dinge, schrieb der Paulus. Er schreibt, es gefällt dem Heiligen Geist und uns. Das finde ich so eine witzige Formulierung. Der muss schon überzeugt sein, dass es dem Heiligen Geist auch gefällt, was sie jetzt da beschlossen haben. Es gefällt dem Heiligen Geist und uns. Also, es ist eine Teamaufgabe. Fazit, Leitungsaufgaben werden im Neuen Testament immer als Team verstanden. Älteste werden beispielsweise immer in der Mehrzahl genannt und kommen häufig gerade auch im Zusammenhang mit Diakonen vor. Zudem sehen wir auch beim Apostel Paulus, dass er oftmals im Team unterwegs war. Zuerst mit dem Barnabas, nachher mit dem Silas und dem Timotheus. Und später tut er, wenn er eine Gemeinde gegründet hat, hat er immer schnell örtliche Leitungsstrukturen, Älteste, wie gesagt, in der Mehrzahl eingesetzt. Und jetzt habe ich schon von Ältesten und Diakonen und von Hirten geredet. Ich möchte noch einige Worte zu dem Begriff sagen, mit denen Leiter bezeichnet werden. Betrachtet man die neutestamentlichen Texte über Leitungsaufgaben, wird schnell deutlich, dass das Neue Testament kein einheitliches Bild überliefert. Für die Leitungsaufgaben werden sehr verschiedene Begriffe gebraucht, eben Älteste, Diakonen, Apostel, Aufseher oder Hirte. Es scheint so, als würden die Begriffe teils als Synonym füreinander gebraucht. Auch die Herkunft der verwendeten Begrifflichkeiten stammt aus verschiedenen Hintergründen. So werden zum Teil Begriffe aus dem jüdischen Hintergrund verwendet, dann wieder aus der Schifffahrt oder aus dem militärischen Bereich. Das ist nicht weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, dass die Autoren Hilfestellungen für konkrete Fälle, konkrete Situationen in den unterschiedlichen geografischen Gebieten geben. Am häufigsten werden die beiden Begriffe Älteste und Diakone im Zusammenhang verwendet. Dabei ist ihnen die Älteste die Verantwortung für die gesamte Ortsgemeinde zu übernehmen und die Diakone Teilbereich der Ortsgemeinde. Auch weitere Begriffe wie Aufseher oder Vorsteher für den Ältestendienst sind wahrscheinlich im Kontext der unterschiedlichen geografischen Lagen zu verorten oder zu suchen. So werden zum Beispiel in Kleinasien wird der Begriff Aufseher vor allem erwähnt und im jüdisch-christlichen Gemeinden wird der Begriff oftmals mit Vorsteher verwendet, wenn es um die Leitung geht. Neben den Ältesten und Diakonen werden häufig auch Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten in einem Zusammenhang genannt. Dazu im Epheser 4, 11 und 12 Verse kann man es nachlesen. Im Gegensatz zu den Ältesten und Diakonen scheint es da ein spezielles Leitungsprofil beschrieben zu werden. Während die Ältesten sehr vielfältig sein können, die Aufgabe davon, hat man unter einem prophetischen Dienst oder einem Amt eine eher genauere Vorstellung, was es beinhaltet. Und darüber hinaus wissen wir, dass die Apostel und die Evangelisten auch sehr oft überregional unterwegs und tätig sind. Es ist also denkbar, dass die Ältesten und Diakone nicht automatisch die Apostel, Propheten, die Hirten und die Evangelisten und die Lehrer sind. So sind die Ältesten und Diakone mehr als ein Amt oder eine Aufgabe zu verstehen. Und der vielfältige Dienst, eben wie er im Epheserbrief beschrieben wird, können dann die einzelnen Begabungen dargestellt werden, wo der Älteste und Diakone durch den Heiligen Geist zur Verfügung gestellt werden. Auf der anderen Seite treten im Besonderen die besonderen Gaben im bestimmten Kontext mehr zum Vorschein. So leitet zum Beispiel ein Apostel bei der Gemeindegründung. Und die Ältesten übernehmen nachher dann, wenn es um die Weiterführung dieser Gemeinde geht. So, jetzt habe ich ganz viel gesagt zu den Begrifflichkeiten, zu Leitern und ihren Aufgaben. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich denke, wir haben ein grosses Feld mal abgesteckt, was denn die Leitung alles beinhaltet, was die Aufgaben, was das Anforderungsprofil ist. Und irgendwo in diesem Prozess stehen auch wir als Leitung von der Ortskirche da, der Kishona in Hinwil. Wir fühlen uns wir sind in dieser Aufgabe inne und fühlen uns drin inne, findet uns drin inne, was es heisst, geistliche Leitung wahrzunehmen. Das ist ein Punkt aus der Zukunftskonferenz. Wir lesen und diskutieren da dabei Bibelstellen, lesen den ein oder anderen Literatur, einen Artikel, tauschen uns darüber aus. Wir halten Gebetszeiten und versuchen, in all diesen Aufgaben und Herausforderungen den Überblick zu halten. Und die aktuellen Wochen und Monate sind sehr intensiv für uns als Leitung. Das Pensum hat sich seit der Zukunftskonferenz mehr als verdoppelt. Und darum da ein Bitte. Betet mit und betet für uns, dass wir in unseren Sitzungen, in unseren Treffen und in unseren diversen Handlungsfeldern zu guten und vor allem gottgeführten Ergebnissen kommen. Das ist es, was wir als Leitung wollen. Wir wollen den Willen von Gott hier vor Ort tun. Wir möchten Gottes Handlanger sein in dem Dienst, in dem er uns in der Kishona in Wil eingestellt hat. Amen.